Hallo, herzlich willkommen zu Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 12. Juni. Wir lesen natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese, wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung, und ich gebe euch die einzelnen Stellen dann direkt vor den Texten an. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Richter, die Kapitel 10 und 11. Die Richter Tola und Jair. Nach Abimelech stand Tola ben Pua auf, um Israel zu helfen. Er stammte aus Issachar und wohnte in Schamir im Gebirge Ephraim. Sein Großvater hieß Dodo. 23 Jahre lang war er der Richter Israels. Dann starb er und wurde in Schamir begraben. Nach ihm stand Jair aus Gilead, dem Ostjordanland, auf. Er war 22 Jahre Richter in Israel und hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten und 30 Ortschaften besaßen. Man nennt sie bis heute die Zeltdörfer Jairs. Sie liegen in Gilead, dem Ostjordanland. Als Jair starb, wurde er in Karmon begraben. Von den Ammonitern unterdrückt. Und wieder taten die Israeliten, was Jahwe als böse ansah. Sie dienten den Baalen, den Astarten, den Göttern der Syrer und Sidonier, den Göttern der Moabiter, Ammoniter und Philister. Sie kehrten Jahwe den Rücken und wollten nichts mehr von ihm wissen. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf. Er gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. Noch im selben Jahr eroberten die Ammoniter das Gebiet in Gilead, in dem sie früher gelebt hatten, und unterdrückten die Israeliten dort grausam. Die Ammoniter überschritten sogar den Jordan und griffen die Stämme Juda, Benjamin und Ephraim an. So gerieten die Israeliten in große Bedrängnis. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. »Wir haben gegen dich gesündigt«, riefen sie. »Dich, unseren Gott, haben wir verlassen und den Baalen gedient.« Jahwe antwortete, »Habe ich euch nicht von den Ägyptern befreit, den Amoritern, Ammonitern und Philistern? Habe ich euch nicht gerettet, als ihr wegen der Sidonier zu mir geschrien habt und als die Amalekiter und Maoniter euch quälten? Doch ihr habt mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum werde ich euch jetzt nicht mehr helfen. Geht und schreit doch zu den Göttern, die ihr euch ausgesucht habt. Sollen sie euch doch retten aus eurer Not?« Da sagten die Israeliten zu Jahwe, »Wir haben gesündigt. Bestrafe uns, wenn du willst, aber rette uns diesmal noch.« Darauf entfernten sie die fremden Götterbilder aus ihrer Mitte und verehrten Jahwe. Da konnte er das Elend Israels nicht länger ertragen. Jiftach wird Richter. Die Ammoniter hatten ihre Truppen zusammengezogen und ihr Lager in Gilead aufgeschlagen. Die Männer Israels hatten ein Lager bei Mizpa bezogen. Da sagten sich die führenden Männer von Gilead, »Wir brauchen einen Heerführer, der den Kampf gegen die Ammoniter aufnimmt.« Und sie beschlossen, »Diesen Mann werden wir zum Oberhaupt aller Bewohner Gileads machen.« Nun gab es dort einen ausgezeichneten Krieger namens Jiftach. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Ehefrau. Als diese herangewachsen waren, vertrieben sie Jiftach. »Du hast keinen Anteil an unserem Familienbesitz«, sagten sie, »denn du stammst von einer anderen Frau.« So war Jiftach von seinen Brüdern weggegangen und lebte im Gebiet von Tob. Er sammelte Männer um sich, die nichts mehr zu verlieren hatten, und durchstreifte mit ihnen das Land. Einige Zeit später hatten die Ammoniter den Krieg mit Israel angefangen. Da machten sich die führenden Männer von Gilead auf den Weg, um Jiftach aus dem Land Tob zurückzuholen. »Komm, sei du unser Anführer gegen die Ammoniter«, sagten sie zu ihm. Doch Jiftach entgegnete, »Habt ihr mich nicht verachtet und aus dem Haus meines Vaters vertrieben? Und jetzt, wo ihr in Not seid, kommt ihr ausgerechnet zu mir?« Doch die Ältesten von Gilead erwiderten, »Wir haben dich aufgesucht, damit du mit uns gegen die Ammoniter kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt und Anführer aller Bewohner Gileads werden.« »Ihr meint also, wenn Jahwe mir den Sieg über die Ammoniter schenkt, soll ich tatsächlich euer Oberhaupt werden?« fragte Jiftach. »Ja«, sagten die Ältesten, »wir schwören es vor Jahwe. So soll es geschehen.« Da ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und Anführer ein. Und in Mizpah brachte Jephthah noch einmal alle seine Anliegen vor Jahwe. Verhandlung mit dem König von Ammon. Dann schickte Jephthah Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Warum führst du Krieg gegen mein Land? Was ist zwischen uns passiert? Der König ließ ihm antworten: Weil Israel mir mein Land genommen hat, als es aus Ägypten kam. Das ganze Gebiet zwischen den Flüssen Arnon und Jabok und im Westen bis an den Jordan. Gebt mir das Land jetzt freiwillig zurück. Da schickte Jephthah noch einmal Boten an den ammonitischen König und ließ ihm sagen: So spricht Jephthah. Israel hat weder das Land Moab noch das der Ammoniter an sich genommen. Es war vielmehr so: Als Israel Ägypten verlassen hatte, durchquerte es die Wüste bis zum Schilfmeer und kam bis nach Kadesh. Von dort schickte Israel Boten zum König von Edom und bat ihn, durch sein Land ziehen zu dürfen. Doch der erlaubte es nicht. Auch zum König von Moab schickte Israel Boten, aber auch der wollte nicht. So blieben die Israeliten in Kadesh. Später umgingen sie das Land der Edomiter und Moabiter auf dem Weg durch die Wüste und kamen dann von Osten wieder an die Grenze des Landes Moab, an den Arnon. Sie drangen jedoch nicht ins Land ein, sondern lagerten östlich vom Fluss. Dann schickten sie Boten zum Amoriterkönig Sihon nach Heschbon und baten ihn, durch sein Land bis an ihren Bestimmungsort ziehen zu dürfen. Doch Sihon glaubte nicht, dass Israel nur durch sein Land ziehen wollte, und rief alle seine Truppen nach Jahas zusammen und kämpfte gegen Israel. Aber Jahwe, Israels Gott, gab Sihon und sein ganzes Heer in Israels Hand. So konnte es das Land der Amoriter in Besitz nehmen, denn die Amoriter wohnten damals in diesem Gebiet, das vom Fluss Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan reichte. Jahwe, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volk vertrieben. Und da willst du uns wieder aus diesem Land verdrängen? Wenn dein Gott Chemosh jemand vor dir vertreibt, dann nimmst du doch auch sein Land in Besitz. Und wenn unser Gott Jahwe irgendjemand vor uns vertreibt, machen wir es genauso. Wir nehmen sein Land in Besitz. Glaubst du wirklich, dass du besser bist als Balak ben Zippor, der König von Moab? Hat er es vielleicht gewagt, einen Streit mit Israel anzufangen oder gar einen Krieg? 300 Jahre lang wohnte Israel in Heschbon und Aroa und den dazugehörigen Ortschaften und in all den Städten am Arnon. Warum habt ihr uns diese in all den Jahren nicht weggenommen? Ich habe dir kein Unrecht getan, sondern du tust Unrecht, wenn du ohne Ursache Krieg anfängst. Jahwe ist Richter. Er soll jetzt zwischen Israel und Ammon entscheiden. Doch der König von Ammon hörte nicht auf die Botschaft Jephthahs. Eine Anmerkung: Die Edomiter waren Nachkommen Esaus und bewohnten das Land östlich der Araber und südlich vom Toten Meer. Es gibt noch mehr Anmerkungen zu diesem Text, was die Städte und Flüsse und so weiter angeht. Das könnt ihr alles in der neuen evangelistischen Übersetzung auch direkt nachlesen. Weiter im Text. Sieg über die Ammoniter. Da kam der Geist Jahwes über Jephthah. Er durchzog das ganze Gebiet von Gilead und Manasse, um seine Truppen zu sammeln, und kehrte dann nach Mizpah zurück. Von dort aus zog er in den Kampf gegen die Ammoniter. Dabei gelobte er Jahwe: Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, dann soll das, was mir als erstes aus meinem Zuhause entgegenkommt, dir, Jahwe, gehören. Ich will es dir als Opfer verbrennen. Dann zog Jephthah in den Kampf gegen die Ammoniter. Und Jahwe gab sie in seine Gewalt. Er besiegte sie von Aroa an bis nach Minnit und eroberte 20 Städte bis nach Abel-Keramim. Das war eine vernichtende Niederlage für die Ammoniter und sie mussten sich vor den Israeliten beugen. Dann kehrte Jephthah nach Mizpah zurück. Als er sich seinem Haus näherte, lief seine Tochter tanzend und das Tamburin schlagend heraus ihm entgegen. Es war seine einzige, er hatte sonst kein Kind. Als er sie sah, zerriss er vor Schmerz sein Gewand und rief: Ach, meine Tochter, du brichst mir das Herz, dass gerade du es sein musst, die mich ins Unglück stürzt. Ich habe Jahwe mein Wort gegeben und ich kann nicht zurück. Doch sie sagte zu ihm: Mein Vater, Wenn du, Jahwe, etwas versprochen hast, dann tu an mir, was du gelobt hast. Jahwe hat dir ja auch den Sieg über deine Feinde, die Ammoniter, geschenkt. Dann fügte sie hinzu, nur eine Bitte habe ich. Gib mir noch 2 Monate Zeit. Ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und meine Jungfrauenschaft betrauern. Geh nur, sagte ihr Vater und gab ihr 2 Monate Zeit. So ging sie mit ihren Freundinnen in die Berge und weinte darüber, nie verheiratet gewesen zu sein. Als die 2 Monate um waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er erfüllte sein Gelübde an ihr. Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen. Daraus entstand in Israel der Brauch, dass die jungen Frauen jedes Jahr 4 Tage lang zusammen weggehen und die Tochter Jiftachs von Gilead besingen. Jesaja 36. Assyrer vor Jerusalem. Im 14. Regierungsjahr Hiskias marschierte der assyrische König Sanherib in Juda ein und eroberte alle befestigten Städte. Von Lachisch aus schickte er den Rabschake, einen seiner höchsten Würdenträger, mit einem gewaltigen Heer zu Hiskia nach Jerusalem. Der Rabschake stellte sich an die Straße, die zu dem Feld führt, wo die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen, an das Ende der Wasserleitung beim oberen Teich. Da kamen Eliakim ben Hilkia, der Palastvorsteher, der Staatsschreiber Schebna und der Kanzler Joach ben Asaf zu ihm heraus. Der Rabschake trug ihnen eine Botschaft an Hiskia auf. Eine Anmerkung? Im 14. Jahr der Alleinregierung von Hiskias, das ist also 701 vor Christus, Hiskia war von 729 vor Christus an Mitregent und regierte dann von 715 bis 696 alleine. Und Sanherib war von 705 bis 681 vor Christus König von Assyrien. Weiter im Text. Der Großkönig, der König von Assyrien, lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Meinst du, der Ausgang eines Krieges wird von Worten bestimmt? Womit willst du antreten gegen meine Macht und Kriegserfahrung? Auf wen vertraust du denn, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Verlässt du dich etwa auf Ägypten, dieses zerbrochene Bambusrohr, das jedem die Hand verletzt, der sich darauf stützt? Der Pharao von Ägypten ließ noch jeden im Stich, der sich auf ihn verließ. Vielleicht wirst du jetzt behaupten, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott. Aber hat Hiskia nicht gerade dessen Höhenheiligtümer und Altäre beseitigt? Hat er nicht den Leuten in Juda und Jerusalem befohlen, nur noch vor dem einen Altar anzubeten? Mein Herr, der König von Assyrien, bietet dir eine Wette an. Ich will dir 2000 Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stehlen kannst. Wie willst du auch nur einen einzigen Provinzstatthalter vertreiben, einen der geringsten Diener meines Herrn? Aber du verlässt dich ja auf die Macht der ägyptischen Pferde und Streitwagen. Und noch etwas. Bin ich etwa gegen den Willen Jahwes in dieses Land einmarschiert, um es in Schutt und Asche zu legen? Jahwe selbst hat mir gesagt, greif dieses Land an und verwüste es. Da unterbrachen Eliakim, Schebna und Joach den Würdenträger und baten ihn, sprich doch bitte Aramäisch mit uns, wir verstehen es. Sprich nicht Hebräisch, die Leute auf der Stadtmauer hören uns zu. Doch der Rabschake erwiderte, hat mich mein Herr etwa nur zu dir und deinem Herrn gesandt? Nein, gerade diese Männer, die da oben auf der Mauer sitzen, sollen es hören. Denn bald werden sie zusammen mit euch ihren eigenen Kot fressen und ihren Harn saufen. Da trat der Rabschake noch ein Stück vor und rief laut auf Hebräisch, hört, was der Großkönig, der König von Assyrien, euch sagen lässt. Lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Er kann euch nicht retten. Lasst euch von ihm auch nicht auf Jahwe vertrösten. Jahwe wird uns bestimmt retten. Diese Stadt wird dem Assyrerkönig nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf Hiskia. Denn der König von Assyrien sagt euch, kommt heraus und ergebt euch mir. Dann kann jeder von seinem Weinstock und Feigenbaum essen und aus seiner Zisterne trinken, bis ich euch in ein Land bringe, das ebenso gut ist wie eures, wo es Korn und Most, Brot und Weinberge gibt. Lasst euch von Hiskia nicht an der Nase herumführen, wenn er behauptet, Jahwe wird uns retten. Hat denn irgendein Gott der anderen Völker sein Land vor dem König von Assyrien retten können? Wo sind denn die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Haben sie etwa Samaria vor mir beschützt? Wer von allen Göttern hat sein Land vor mir retten können? Und dann soll Jahwe Jerusalem vor mir beschützen? Die Männer auf der Mauer schwiegen und gaben keine Antwort, wie es der König befohlen hatte. Die drei Unterhändler gingen mit eingerissenen Gewändern zu Hiskia und berichteten ihm, was der Rabschake gesagt hatte. Zum Abschluss noch eine Anmerkung. Als Zeichen von Trauer und Entsetzen riss man vom Halsausschnitt an das Gewand mit einem heftigen Ruck etwa eine Handlänge ein. Aus dem Lukasevangelium, das Kapitel 16. Der kluge Verwalter. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor. Du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte sich, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde. Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, sagte dieser. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Dann fragte er den Nächsten. Und du, wie viel Schulden hast du? 500 Sacks Weizen, antwortete dieser. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 400. Und dann lobte der Herr den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn, sagte er, die Menschen dieser Welt sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu, und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Eine Anmerkung? Der Mammon ist ein aramäischer Begriff für Besitz oder Vermögen. Weiter im Text. Das alles hatten auch die Pharisäer mitgehört, die sehr an ihrem Geld hingen, und sie machten sich über ihn lustig. Da sagte er zu ihnen, ihr wollt den Leuten weismachen, dass ihr die Gerechten seid, aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, ist Gott ein Greuel. Das Gesetz hat Bestand. Bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hattet ihr nur Mose und die Propheten. Seitdem wird die Freudenbotschaft vom Reich Gottes verkündigt und die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. Doch eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Zum Beispiel begeht jeder, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er, »Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schickt mir doch den Lazarus. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch herüberkommen kann, selbst wenn er es wollte, und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Weisung von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann kommt doch auch morgen wieder vorbei, hört wieder rein in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann, tschüss!